Herzlich willkommen zum Podcast der Boston Consulting Group. Mein Name ist Henriette von Johnston und unser Thema heute ist The Future of Mobility. Wir wollen über Konzepte für eine nachhaltige Zukunft sprechen. Und dazu haben wir wie immer zwei Experten bei uns. Den einen kennen Sie, Christian Lindner, den Bundesvorsitzenden der FDP. Er sagt, er hat Benzin im Blut und er wünscht sich, dass das erste autonome Robo-Shuttle nicht in China, sondern auf einer deutschen Straße fährt. Unser zweiter Experte ist BCG Managing Director und Senior Partner Nikolaus Lang. Er ist verantwortlich für die globale Strategie im Bereich Automotive. Darüber hinaus leitet er das globale Center for Mobility Innovation. Und außerdem ist er Mitglied des globalen Mobility Council vom Weltwirtschaftsforum. Er glaubt, dass Mobilsein in Zukunft wesentlich günstiger sein wird als heute. Und er wünscht sich, dass er schon 2030 autonom auf der Autobahn gemütlich in den Urlaub fahren kann. Unser Konzept für unseren Podcast ist 6 gleiche Fragen an unsere beiden Experten und nicht mehr als 45 Sekunden Antwortzeit für jeden. Los geht's! Herzlich willkommen, Herr Lindner. Herzlich willkommen, Herr Lang. Ich freue mich, dass Sie da sind. Kommen wir zu unserer Frage Nummer 1. Statt echter Mobilität erleben die meisten von uns jeden Tag ja eher das Gegenteil. Wir stehen vor dem absoluten Verkehrskollaps. Wir verbringen Stunden im Stau und die Straßen in der Stadt sind mit Fußgängern, Fahrradfahrern und jetzt auch E-Scootern völlig überlastet. Die Luft ist beunruhigend schlecht und Parkplätze gibt es auch keine. Wie wird das in 10 oder 15 Jahren aussehen, Herr Lindner?
Die Mobilität ändert sich durch die Möglichkeiten der Konnektivität, also vereinfacht gesagt der Digitalisierung, hoffentlich. Intelligente Verkehrsführung erlaubt ja dynamisch auch Flüsse und Wege, also Verkehrsflüsse und Wege von A nach B zu beeinflussen, je nach Belastung der Infrastruktur oder beispielsweise auch der Luftqualität. Wir werden sehen, dass wir durch den Ansatz Sharing-Modelle auch in der Praxis über die Großstädte hinaus zu nutzen, viel weniger Fahrzeuge auf der Straße haben müssen. Denn viele Leute teilen sich ein Auto, das auf Dauer unterwegs sein kann, braucht noch nicht mal einen Parkplatz.
Danke, Herr Lindner. Herr Lang, wie wird die Mobilität Ihrer Ansicht nach in 10 bis 15 Jahren aussehen?
Ja, vielleicht da aufbauend, also ich teile die Punkte, die Herr Lindner gesagt hat, also zum Thema Sharing, zum Thema Verkehrsflüsse. Also es ist schon mal faszinierend zu sehen, dass in manchen Städten bis zu 22% des Verkehrs mit Parkplatzsuche beschäftigt ist. Wenn wir das intelligent steuern würden, könnten wir 2/3 davon von der Straße nehmen. Also das heißt 14%. Zum Zweiten nur dazu ergänzend, eine Sache, die ich sehr stark sehe, ist das Thema Robo-Shuttles. Also wir gehen weg vom 4-sitzigen, 5-sitzigen Pkw, wir gehen auch weg von dem 12 und 18 Meter langen Gelenkbus, sondern wir gehen zu 8 bis 15 Sitzern, die viel flexibler sein werden, die ihnen auch viel näher kommen werden und die damit die Möglichkeit haben, einen deutlich besseren Verkehrsfluss zu haben.
Wann haben wir das? 2030?
Ja, 2030. Zwischen, ich würde sagen, wir werden es in China wahrscheinlich 2025 haben. Ich bin da in der Woche in Peking, der Bürgermeister mit Didi zusammen, dem chinesischen Uber baut da dran. Und das wäre so 2025 in China, 2030 bei uns.
Oder 2025 bei uns, zuerst auf den Flughäfen, pünktlich zur Eröffnung des BER. Ja.
Wenn der mal dann steht.
Genau. Ne?
Kommen wir zur Frage 2. Wie kann jeder Einzelne von uns von neuen Mobilitätskonzepten profitieren? Herr Lang, was sagen Sie dazu?
Ich glaube, dass jeder Einzelne dadurch profitiert, dass wir durch Mobilität massive und neue Mobilität massive Vorteile haben werden. Geben Sie mir nur 3 Zahlen, ganz einfach. Auch wenn die erste vielleicht sehr ernsthaft ist. Aber autonome Robo-Shuttles führen dazu, dass wir 90% weniger Verkehrstote haben werden. Wir brauchen 48% weniger Parkplatzfläche. Und der Verkehrsfluss geht um 24% runter. Das heißt, wenn ich, damit fahre ich sicherer, damit kann ich eine grünere Stadt haben und damit stehe ich nicht im Stau. Das sind für mich alles Argumente, die in die Richtung gehen.
Herr Lindner, was sagen Sie zur Frage 2? Wie kann jeder Einzelne von uns von neuen Mobilitätskonzepten profitieren?
Für mich kommt das Argument der Kosten hinzu. Für viele ist die größte Investition, die sie über die Jahre machen, das eigene Auto. Brauche ich kein eigenes Auto mehr, weil ich Sharing-Modelle nutze. Es gibt das Robotaxi, dann spare ich natürlich in meinem individuellen Budget. Ich sehe auch große Chancen für mehr Komfort, wenn ich zwischen den unterschiedlichen Verkehrsträgern, also Robotaxi, S-Bahn, Flugzeug, wechseln kann, mit ganz wenig Scherereien mir jeweils neue Tickets zu holen und das Billing einfach und automatisiert geht, ist auch das ein Riesenvorteil. Und am Ende habe ich vielleicht am Wochenende noch ein benzinbetriebenes Auto in der Garage, meinen alten Sportwagen. Das werden dann diejenigen sein, die heute ein Reitpferd haben, die haben dann vielleicht einen alten Sportwagen, aber das wird eben nicht mehr die Realität für alle sein.
Darauf aufbauen, das Thema Kosten finde ich sehr faszinierend. Wir haben das also zusammen mit so Mobilitätsprovidern wie Uber und Lyft und Didi mal durchgerechnet. Wenn Sie heute einen Pkw nehmen und das vergleichen mit einem autonomen Shuttle mit 4, 5 Leuten, dann kostet sie die Meile ein Fünftel von dem, was sie heute kostet. Das heißt, 80% gespart. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Effekt, den auch der Endkonsument sehen wird.
Und dazu passt unsere Frage Nummer 3. Welche politischen Rahmenbedingungen braucht die Wirtschaft eigentlich, um solche Mobilitätskonzepte umsetzen zu können? Herr Lindner, bitte.
Da höre ich gerne erst einmal zu.
Politische Rahmenbedingungen. Lassen Sie mich da vielleicht einen Vergleich machen zwischen, was wir in Deutschland sehen und was ich auch in anderen Regionen sehe. Und vielleicht mal mit dem Statement anfangen. Sie hatten gerade vorher von Entscheidungsstau gesprochen. Dem kann ich nur beipflichten, was auch Mobilität betrifft. Ich glaube, wir sind, was Mobilitätsentwicklung betrifft, zwischen 10 und 20 Jahren hinter USA und China. Oder auch Singapur. Und ich glaube, die wesentlichen Hebel dazu sind, die Bereitschaft, neue Mobilitätsformen echt auszuprobieren, Piloten zu machen. Wir BCG haben mit der Stadt Boston und dem Bürgermeister Mayor Walsh innerhalb von 4 Monaten 15 autonome Fahrzeuge auf die Straße bekommen. Wir haben die gesamte Regulatorik geändert. Straßenverkehrsordnung, Versicherungssystem und so weiter. Singapur hat das Gleiche gemacht mit einem Traffic Management System. Ich glaube, diese Agilität in der Politik, die wird extrem wichtig sein.
Herr Lindner, was ist Ihre Antwort auf Frage Nummer 3 zu den erforderlichen politischen Rahmenbedingungen?
Die will ich gerne aufnehmen, diese Forderung. Ja, wir müssen rechtliche Rahmenbedingungen schnell verändern, insbesondere in dem disruptiven Bereich der autonomen Mobilität. Gibt es Fragen zu klären und zu entscheiden. Von den vielen greife ich nur die raus, wem gehören die Daten, die dort entstehen. Also ganz wichtig, rechtliche Rahmenbedingungen. Wir brauchen für die Mobilität der Zukunft eine Offenheit bei den Antriebstechnologien. Fossile Kraftstoffe, wie wir sie heute im Tank haben, die haben keine Zukunft mehr. Aber ob es dann batterieelektrische Antriebe sind, der Wasserstoff oder synthetische Antriebe, die also synthetische Kraftstoffe, die aus CO2 mit erneuerbaren Energien gewonnen werden, das kann man nicht wissen. Rechtliche Rahmenbedingungen müssen allen eine Chance geben, denn mutmaßlich wird es eine Kombination aus allen sein.
Daran schließt unsere Frage Nummer 4 an. Wir kommen zu den Unternehmen. Was denken Sie, wie gut sind die Unternehmen in Deutschland und Europa für die Mobilität der Zukunft gerüstet? Herr Lindner, bitte.
Sehr gut. Ich gehöre nicht zu den Unkenrufern. Wir haben ja so eine Lust am Untergang der Automobilbranche. Bei Assistenzsystemen sind wir sehr weit vorne. Patente in der Elektromobilität haben wir tolle Anwendungen. Wasserstoff, da gibt's tolle Hersteller. Sind übrigens nicht immer nur die OEMs, sondern viele Zulieferer, die neu in den Wertschöpfungsketten raufwachsen in diesem Bereich. Also ich finde, wir sind viel besser, als die Politik oft glauben macht. Das heißt nicht, dass wir uns zur Ruhe legen müssen. Die Chinesen beispielsweise sind durch die Elektromobilität auch in der Lage, schnell Entwicklungssprünge zu machen. Aber noch sind wir vorne und das sollten wir uns auch nicht schlecht reden lassen, sondern eher drauf aufbauen.
Herr Lindner, das würde ich jetzt ein bisschen differenzierter sehen. Also ich glaube, dass wir mit der deutschen Automobilindustrie bis so zum Jahr 2014, 15 vorne waren in der alten Welt. Wir haben tolle, schnelle, schöne Autos gebaut. Damals und in den letzten, sagen wir mal, seit 2000 haben uns aber Japaner und Franzosen, teilweise Amerikaner, gezeigt, wie Elektromobilität geht. Amerikaner haben uns sehr schnell gezeigt, wie Autonomie funktioniert. Das haben wir jetzt in den letzten 3, 4 Jahren aufgeholt. Also ich teile Ihr Statement, dass wir heute besser dastehen als vor 4 Jahren. Aber ich habe mir so am Anfang der Dekade echte Sorgen um die Industrie gemacht.
Da stimme ich Ihnen zu. Da gab es berechtigte Sorgen. Ich sehe nur jetzt, dass die Anpassungsprozesse schnell sind und wir eben gute deutsche Ingenieurskunst haben. Das Management war nicht immer überzeugend, bei gewissen Konzernen möglicherweise sogar kriminell. Aber die Ingenieurkunst ist da. Ich glaube, in der Breite wage ich einfach mal eine Wette. Wenn wir es richtig machen, wenn die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt, rechtlich, wenn wir 5G-Netz bekommen, dann ist die Chance gut, dass das erste autonome Fahrzeug auf der Straße Level 4 oder 5 von einem deutschen Hersteller kommt.
Ja, wie gesagt, die Kehrtwende hat stattgefunden. Ich glaube, wir müssen jetzt noch auf der Strecke beschleunigen.
Und das führt uns direkt zu Frage Nummer 5. Was denken Sie, welche drei konkreten Schritte müssen umgesetzt werden, damit die Menschen in Zukunft so effizient, so grün und so individuell wie möglich mobil sein können? Herr Lang, bitte.
Das eine ist tatsächlich, dass wir eine Vielfalt der Antriebstechnologien haben. Und da bin ich auch im Einklang mit Herrn Lindner, dass wir nicht nur Batterietechnologie brauchen, auch wenn das sicherlich jetzt in der nächsten Zeit die dominante ist. Das zweite ist, wir brauchen, das wiederhole ich mich da, agile Städte, die bereit sind, innovative Verkehrskonzepte auch umzusetzen. Ich glaube, da haben wir noch wahnsinnig viel aufzuholen. Und das dritte ist, wir brauchen aber auch digitale Plattformen, die es mir ermöglichen, die Vielfalt an Transportmodi, die ich heute habe, komfortabel zu buchen. Und das ist auch noch ein Thema, was fehlt.
Herr Lindner, unsere Frage 5 geht auch an Sie. Welche drei Schritte halten Sie für notwendig für eine grüne, effiziente und individuelle Mobilität?
Ich unterschreibe alle drei. Deshalb füge ich jetzt nur noch hinzu. Brauchen die leistungsfähige, flächendeckende Mobilfunkinfrastruktur der 5. Generation. Nicht nur, aber auch für die Mobilität. Und ich wünsche mir, dass wir in Deutschland wieder Lust auf große Infrastrukturprojekte haben. Denn wenn man tatsächlich jetzt Verkehr von der Straße weghaben will, Luftverkehr entlasten will, dann werden wir darüber nachdenken müssen, gibt es die Chance, nochmal eine richtig tolle neue Infrastruktur zu bauen, Hochgeschwindigkeitstrassen, so wie wir sie in China und sonst wo sehen. Denn bei uns ist ja der Bahnverkehr alles auf einer Trasse, der Regionalzug und der ICE. Das macht's unpünktlich und langsam. Aber ein echtes, super paneuropäisches Hochgeschwindigkeitsstreckennetz im Jahr 2080 wäre mein Traum.
Okay, und damit kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, Frage Nummer 6. Und dabei geht es mir hier um Ihre ganz persönliche Einschätzung. Was glauben Sie, in wie vielen Jahren fahren Sie mit einem autonomen Auto in den Urlaub? Und wann fliegen Sie mit dem Flugtaxi zum nächsten Geschäftstermin? Herr Lang, bitte.
Also Flugtaxi würde ich jetzt mal ausblenden. Das klingt sehr spannend, aber da gibt es drei Hürden: Lärm, Kosten und Infrastruktur. Meine, stellen Sie sich vor, Sie müssten in Berlin alleine irgendwie 100 Landeplätze bauen, damit diese Flugtaxis landen können. Also das sehe ich jetzt da ein bisschen kritischer. Jetzt, ich bin immer gerne im Sommer in Südfrankreich und ich kann mir schon vorstellen, dass wir per Ende der Dekade nicht jetzt von meinem Haus in München zu irgendeinem Haus in Südfrankreich autonom fahren, aber dass ich schon von München West bis Nizza autonom auf einer Autobahn fahren werde. Was ich aber auch sage, ist, ich habe drei kleine Kinder, 12, 9 und 6, Juliane, Johanna und Jakob, die werden alle noch einen Führerschein machen müssen. Das ist ziemlich klar.
Herr Lindner, ist das denn auch Ihre Zukunftsvision?
Wenn der Experte das sagt, dann kann ich mich nur anschließen. Das wäre ja so Level 3, 4.
Genau.
Das glaube ich auch, dass das zu Ende der 20er Jahre in modernen Fahrzeugen ohne weiteres möglich ist. Das heißt, in der Innenstadt musst du ans Lenkrad und du kannst auch nicht einfach sagen, alle im Auto schlafen und es fährt ganz alleine, aber in die Richtung kommen wir. Das ist ja heute schon, sind wir schon nah dran bei Level 2.
Genau. Also auf der Autobahn, glaube ich, bin ich da sehr, sehr zuversichtlich.
Und wann?
Ja, wie gesagt, Ende der Dekade. 2030 bin ich da sehr zuversichtlich.
Auf dem Weg zu Ihrem 50. Geburtstag.
Ja, genau. Das war jetzt mit den Komplimenten, ne?
Ja, wieso? Das ungefähr, ne?
Ja, genau. Da setzen wir lieber eine 6 davor, ist auch okay.
Vielen Dank, Herr Lindner, und vielen Dank, Herr Lang, dass Sie bei uns waren.
Danke.
Danke sehr.
Das war der Podcast der Boston Consulting Group zum Thema Future Mobility, Konzepte für eine nachhaltige Zukunft. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, und wir sind gespannt auf Ihr Feedback. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ihre Henriette von Jonston.